Deutschlandfunk Kultur Tonart.
In Berlin, da startet heute der Monat der zeitgenössischen Musik. Über 90 Veranstaltungen stehen auf dem Programm mit 35 beteiligten Ensembles. Und gleich zu Beginn des Festivals gibt es einen großen Namen zu erleben. Der US-Amerikaner Christian Wolf, der wird da nämlich kommen, um bei der Aufführung oder Uraufführung seines neuesten Stückes mit dabei zu sein. Christian Wolf oder Christian Wolf, wie die Amerikaner sagen, das ist der letzte Überlebende der sogenannten New York School, um Komponisten wie John Cage, Morton Feldman und Earl Brown. 89 Jahre ist er zwischen alt, aber er ist noch immer produktiv. Und er wollte unbedingt dabei sein bei der Premiere seiner jüngsten Komposition hier in Berlin. Wir haben diese Chance genutzt, um ihn zu uns ins Studio einzuladen. Dieses Gespräch haben wir gestern schon aufgezeichnet und ich habe Christian Wolf zunächst gefragt, was das eigentlich für ein Stück ist, das er da für das Berliner Festival geschrieben hat.
Das ist ein Quartett für ein Blechtrio mit Schlagzeug.
Sie haben ja im Laufe Ihrer Karriere ein kompositorisches System entwickelt, wo die Interpreten der Stücke zwar improvisieren können, also Freiheiten haben, wo das aber genau definiert wird, also genaueste Handlung unter freiesten Bedingungen. Können Sie das ein bisschen beschreiben? Also wie ist Ihre Musik aufgebaut?
Ja, also improvisatorisch ist es eigentlich nicht, im Sinn in der freien Improvisation. Die Notationen gibt meistens an, wie man mit den anderen Spielern koordiniert. Also man spielt zum Beispiel und im Moment, wo ein anderer spielt, muss man aufhören. Oder umgekehrt, man wartet, bis der Ton vom anderen Spieler aufhört, dann spielt man. Aber die Länge der Töne ist offen. Also man weiß nie, wie lange das dauern wird und wann man muss eintreten oder aufhören. Ja.
Das heißt, für Sie selber ist es dann auch spannend, wenn Sie das dann zum ersten Mal hören, wie das klingt?
Ja, gewiss, ja.
Ich habe es gesagt, Herr Wolf, Sie sind Vertreter und der letzte Vertreter dieser berühmten New York School. Nun haben Sie ja eine sehr lange Karriere, die Sie hier mitbringen, aber vielleicht für die Leute, die damit nicht so vertraut sind, was ist vielleicht das Prägnante an dieser New York School? Was haben Sie da mitgenommen?
Ich glaube, die wichtige ist der Anfang. Also das ist Anfang 50er Jahre, noch vor langer Zeit jetzt. Aber plötzlich war eine Musik, die war ganz neu. Da war nichts dergleichen vorher. Cage war der Einzige, der schon hatte eine Karriere, aber er war auch in einem Punkt der Verwandlung. Zum ersten Mal arbeitete er mit Zufallsoperationen und wir anderen, Feldman und Earl Brown und ich, haben auch versucht mit, also wie heißt das, Indetermination, wie sagt man das auf Deutsch jetzt?
Ja, mit, also was nicht so bestimmt ist vielleicht.
Unbestimmtheit, ja.
Genau.
Ja. Das ist ein integrales Teil der Musik, ja.
Jetzt haben Sie diese Zeit angesprochen, damals als Sie angefangen haben, als Sie diese anderen Komponisten kennenlernten, da waren Sie gerade 16 Jahre alt. Das ist natürlich enorm, wenn man in so jungen Jahren schon mit solchen Leuten zusammenarbeitet. Was war das für eine Zeit? Können Sie sich da noch daran erinnern?
Ja, ich hatte viel Glück. Ich war halt zufällig dabei. Also ich machte Klavierunterricht bei Grete Sultan. Es war klar, ich hatte keine Begabung fürs Klavierspielen. Und also habe ich angefangen zu komponieren. Und ich habe meine Komposition dargebracht, weil ich mich Klavier nicht mehr gut üben tat. Und die hat gesagt, ja, es ist gut, aber du musst mit deinen Komponisten arbeiten. Der einzige Komponist, den ich kannte, war Varese, zufälligerweise. Und der schien mir nicht ganz richtig. Und also ich sagte, ja, ich glaube, ich kenne jemanden, der würde gut sein. Und das war der John Cage.
Das ist schön, wie Sie das gesagt haben. Ich konnte nicht Klavier spielen, also habe ich angefangen zu komponieren.
Ja, ich musste irgendetwas mit Musik machen, das war klar. Ja.
Herr Wolf, Ihre Musik wird ja gerne auch als politisch bezeichnet. Das haben Sie selbst auch immer wieder betont, dass Ihnen das wichtig ist. Wie kommt das bei der Aufführung zum Ausdruck? Also was macht Ihre Musik für Sie politisch?
Das kam ein bisschen etwas später. Das war eigentlich späte 60er, frühe 70er Jahre. Zuerst waren Texte dabei, die politisch waren. Aber andererseits ist es mehr eine Sache, wie man mit den Musikern umgeht. Und die Beziehung zwischen Partitur, was der Komponist geschrieben hat, und was die Spieler spielen. Und dass da irgendwie eine Art, dass die Spieler auch mitmachen in der Produktion der Musik. Ja. Und dass irgendwie dieses, wie kann man sagen, eine Art Modell für eine soziale Art zu arbeiten. Mhm. Ja.
Also die soziale Interaktion.
Ja, genau.
Wir hören mal ein Stück für alle diejenigen, die jetzt diese Musik von Christian Wolff vielleicht nicht so im Ohr haben. Und zwar ist das eines seiner bekanntesten Stücke. Das kommt aus dem Jahr 1968. Edges heißt das. Ist das schon so eine politische Komposition? Wie?
Ich habe es noch nicht so gedacht.
Also das sind vielleicht dann die Anfänge dieses Denkens. Ja. Das war ein kleiner Ausschnitt aus dem Stück Edges von Christian Wolff. Und der Komponist ist noch immer bei uns im Studio im Deutschlandfunk Kultur. Herr Wolff, Sie haben ja eine Biografie, die eng mit der deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts verknüpft ist. Ihre Eltern, das waren die Verleger Kurt und Helen Wolff, die die literarische Entwicklung in Deutschland maßgeblich beeinflusst haben, bevor und auch nachdem sie dann vor den Nazis in die USA geflohen sind. Sie waren unter anderem mit Leuten wie Kafka, Trakl, Karl Kraus und anderen ganz berühmten Schriftstellern befreundet. Wie hat das Ihre eigene Entwicklung beeinflusst, dieses intellektuelle Umfeld in Ihrem Elternhaus?
Ja, also von der frühen Zeit, das war lange vor, ich fand ich auf der Welt in der Zeit. Und in New York, als ich war 7 Jahre alt, als wir nach New York kamen. Und naja, ich habe interessante Leute kennengelernt. Die kamen zum Hause und Leute wie Hannah Arendt und Günter Grass und so weiter. Was kann ich sagen?
Aber es hat Sie nicht dazu gebracht zu schreiben, sondern Sie wollten Musik machen.
Das wusste ich ganz früh. Ich musste irgendwas, Musik muss irgendein großen Teil meines Lebens sein. Ja, das war klar. Ja.
Nun haben Sie ja schon erzählt, dass John Cage nicht nur Ihr Klavierlehrer war, sondern dass Sie von ihm auch das Komponieren gelernt haben und dann später mit ihm zusammen komponiert haben. Was war er für ein Mensch?
Cage, wie kann man das beschreiben? Sehr intelligent, lebenslustig und interessiert in fast allem, was passiert. Sehr offen, sehr sympathisch. Mhm. Alle positive Sachen, ja.
Also Sie hatten wirklich auch ein freundschaftliches Verhältnis zu ihm?
Ja.
War denn damals schon klar, dass er so ein heller Stern werden würde am Komponistenhimmel?
Eigentlich nicht, nein. Er war noch nicht berühmt. Also in New York, in der Musikwelt von New York, die eigentlich verhältnismäßig klein war, war er schon bekannt, aber als Außenseiter mehr oder minder. Und ja, sonst, er war noch nicht so weltberühmt wie später, ja.
Nun haben Sie selbst eine Entscheidung getroffen in Ihrem Leben, anders als die anderen Komponisten dieses Zirkels, haben Sie noch in Anführungszeichen einen richtigen Beruf gelernt. Sie haben nämlich Gräzistik studiert und sind später Dozent und Professor für Altphilologie geworden an einer Uni in New Hampshire. Warum haben Sie das gemacht? War Ihnen das zu unsicher mit dem freien Komponistentum?
Ja, ich habe gesehen, wie der Cage lebte. Und in der Zeit, er war über 35 Jahre alt oder so, spät, so 30er Jahren. Und er hatte kein Geld, er musste noch von seinen Eltern Hilfe bekommen. Ich konnte mir das nicht vorstellen. Und ich wollte auch Familie haben. Und die Musik, die wir machen, war klar, man konnte kein Leben davon machen, ja, verdienen. Also musste ich was anderes machen. Das war, und zufälligerweise bin ich auf eine akademische Laufbahn gekommen. Und auch mehr oder minder zufälligerweise, ich wollte immer Griechisch lernen. Und das hat mich sehr, ich habe das sehr geliebt. Und das es ging so weiter, ja.
Also es war eine eher pragmatische Entscheidung, aber gab es da Schnittstellen zwischen diesen beiden Tätigkeiten oder waren das immer zwei völlig unterschiedliche Dinge in Ihrem Kopf?
Schon ganz unterschiedliche Dinge, ja.
Ich habe gelesen, dass Sie an der Uni in Dartmouth, wo Sie lange unterrichtet haben, dann auch Komposition unterrichten durften, sozusagen in Anführungszeichen. Das wurde Ihnen genehmigt, obwohl Sie da eigentlich jetzt keinen Abschluss hatten in dem Sinne. Das heißt, Sie haben beides parallel gemacht.
Ja. Also zuerst mal habe ich nur Altphilologie gemacht bei Harvard. Und dann kam ich nach Dartmouth, um das auch zu machen. Und dann zufälligerweise war ein Komponist in der Musikabteilung, der meine Musik kannte. Und er sagte, wenn du hier kommst, sollst auch bei uns sein. Und damit hat sich sogar. Und eigentlich Komposition habe ich nie unterrichtet. Das war immer ein Workshop für Aufführung von experimenteller Musik. Ich weiß nicht, wie man Komposition lehrt. Also, und das habe ich so weit wie möglich vermieden, das zu tun.
Hat sich dann so ein Zirkel dann auch gebildet, wo vielleicht die Traditionen der New York School fortgeführt wurden?
Nicht so sehr. Nein.
Aber auf jeden Fall haben Sie immer weiter komponiert und Sie haben auch jetzt im hohen Alter, immerhin 89, glaube ich, darf das sagen, sind Sie mittlerweile und Sie haben nie aufgehört zu komponieren. Wie schaffen Sie das, sich nach all diesen Jahrzehnten noch immer überraschende neue Klänge auszudenken?
Das weiß ich nicht. Ich versuche, also es wird immer schwieriger, sich nicht, weil man hat, ich glaube, im Hirn hat man nur gewisse Möglichkeiten. Ja, es ist. Ich hoffe immer, etwas Neues zu machen, aber ob es mir gelingt oder nicht, das ich versuche mich nicht zu to repeat myself, ja.
Sich zu wiederholen.
Mich zu wiederholen, ja.
Und wenn man das mal vergleicht mit den Anfängen Ihrer Karriere, also was hat sich da geändert? Komponieren Sie heute zum Beispiel mit modernen Methoden, mit elektronischen Instrumenten oder ist das tatsächlich für Sie immer noch der gleiche Prozess wie vor 50, 60 Jahren?
Nein, der Prozess ändert sich langsamer und langsamer, aber es sind ganz verschiedene Methoden zum Komponieren über die Jahre, ja. Zum Beispiel diese Offenheit, das kommt nur in den späten 60er Jahren. Die frühen Stücke sind alle ganz fest gelegt, ausgeschrieben und so weiter. Ja. Was jetzt passiert ist, das ist alles gemischt, was ich früher getan habe. Das kommt alles jetzt irgendwie zurück, aber in verschiedenen Kontexten und
Das sagt der Komponist Christian Wolf. Herr Wolf, vielen, vielen Dank für den Besuch hier im Deutschlandfunk Kultur. Ja, und wenn man hören will, wie er heute klingt, er ist zu erleben beim Eröffnungskonzert des Monats der zeitgenössischen Musik. Heute um 19 Uhr geht's los im Kulturraum Zwinglikirche in der Berliner Rudolfstraße. Da gibt's zunächst ein Gespräch mit Christian Wolf und um 20 Uhr gibt's dann das Konzert Metal and Breath mit dem Ensemble Zinc and Copper und der Perkussionistin Robin Schulkowski. Vielen, vielen Dank, Herr Wolf.
Bitte.